Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt kann. Ich begrüsse recht herzlich heute jemanden, den alle kennen. Wahrscheinlich, wenn jetzt jemand zulässt, der 10-jährig ist, hat sie oder er vielleicht auch schon von ihm gehört. Und jemand, der 30 ist, kennt ihn. Und jemand, der 50 ist, kennt ihn. Und auch jemand, der schon 100 ist, kennt ihn auch. Und das ist ja ganz, ganz selten. Meistens ist irgendjemand für die jungen Leute da oder für die älteren Leute da oder für die Mittelalterlichen da. Aber der, der jetzt da ist, der ist für alle da. Ich begrüße ganz recht herzlich den Röbi Koller.
Guten Morgen oder hoi zusammen. Ist ja nicht bei allen Morgen jetzt, gell?
Genau, beim Trump ist es noch nicht morgen.
Ja, genau.
Also wir sind noch nicht politisch, aber vielleicht kommen wir noch dazu. Röbi, die kennt man ja vor allem von der Sendung Happy Day. Ist Happy Day eine Erfindung von dir?
Nicht allein, nein. Das Happy Day, das ist... Also ich muss vielleicht zurückblenden. Etwa 7 Jahre vor Happy Day haben Kollegen von mir damals beim Sender TV3, beim Tagesanzeiger, ein Konzept vorgelegt, wo das Traumtor geheissen hat. Ein Traumtor tönt so nach Fußball, aber das ist darum gegangen, dass dort durch so ein Tor jemand durchgegangen wäre in ein neues Leben. Also eigentlich sind dort ganz viele Elemente vom späteren Happy Day drin gewesen, mit Überraschungen, mit Wiedersehen etc., mit sogar, glaube ich, Umbauten. Und das haben die aber damals nicht wollen, weil das ist zu gross gewesen für den kleinen Sender. Und dann sind die später, im Jahr 2007, nochmal mit dem gekommen, wo das Schweizer Fernsehen für den Samstagabend eine Sendung gebraucht hat, eine Unterhaltungssendung, haben das gepitcht und dann bin ich dazugekommen und dort ist auch der Name dann Happy Day dazugekommen.
Es gibt ja ganz viele Sendungen, die ursprünglich aus dem englischen Bereich kommen, sei es von England oder sei es von Amerika. Ich kann mich erinnern an Kurt Felix, wo versteckte Kamera gemacht hat. Und das haben ja die Amerikaner gemacht oder die Engländer mit Candid Camera. Ja. Also das ist nicht etwas Neues gewesen, sondern das hat man eigentlich übernommen und, wenn wir sagen, so ein bisschen verschweizert, auf eine gut bürgerliche Art gemacht, so dass der Schweizer auch darüber lachen kann oder auch findet, das ist eigentlich noch eine witzige Geschichte. Hat der Happy Day auch irgendwie ein Beispiel gehabt in USA oder in England?
Nein, also wenn schon, dann beim Rudi Carrell, lass dich überraschen. Aber ich glaube, Menschen zu überraschen ist ja nicht etwas, was das Fernsehen erfunden hat. Es hat verschiedene Formate schon gegeben, aber Happy Day hat eigentlich da diverse Modelle ineinander gemischt. Und es hat uns mal ein Verantwortlicher aus Deutschland gesagt, wenn ihr mit dem Konzept zu mir gekommen wäret, dann hätte ich euch gerade wieder heimgeschickt. Weil in Deutschland wären all die Elemente, die Rubriken separat in Sendungen abgehandelt. Umbau ist separat, Wiedersehen, Verzeih mir, ich liebe dich, was auch immer. Es sind alles einzelne Formate. Und wir haben ja eine Art einen Gemischtwarenladen gemacht. Wir haben gesagt, bei uns kann man Leute wieder sehen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Bei uns kann man, wird umgebaut, bei uns kann man sich einen Lebenstraum erfüllen etc. Und das hat aber funktioniert.
Happy Day ist für dich eine Wurzel fast geworden, oder? Wenn du am Morgen aufwachst, du machst es jetzt nicht mehr, du hast einen Nachfolger bekommen, Nick Hartmann, wachst du immer noch auf und sagst, oh, jetzt muss ich noch organisieren,
nein,
jetzt muss ich noch anrufen oder
nein,
so.
Zum Glück nicht mehr.
Ist das vorbei?
Das ist vorbei. Das ist vorbei und ich bin froh, ich bin nicht einfach froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Im Gegenteil, ich habe es ja gerne gemacht, aber ich bin froh, habe ich den Termindruck nicht mehr. Es ist doch einiges an Terminen bei 5 Sendungen im Jahr. Du musst drehen, du musst, wenn du ins Ausland gehst, musst du irgendwo eine ganze Woche irgendwo frei überkommen in deiner Agenda. Hast viele Termine müssen reservieren, die nachher gleich nicht gebraucht worden sind, weil es vielleicht schon Wüstwetter war. Also es ist ein grosser Brocken ist bei mir weg. Und ich habe das ja selber gewählt. Ich wollte aufhören, weil ich gefunden habe, 18 Jahre ist gut und vielleicht mache ich neue Sachen. Aber das Leben geht ja weiter.
Wie oft hat dir Nick Hartmann schon nervös angerufen und gesagt, du Röbi,
gar nicht.
Wie muss ich das machen?
Nein, gar nicht. Nein. Der kann das, der ist ja ein Profi, der kann das selber. Der will erstens mal nicht von mir hören, was ich ihm für Tipps würde geben, weil das kommt nicht gut. Er muss es ja selber gestalten. Er muss ja selber seinen Weg dort drin finden und die Sendung zu seiner machen. Also wir haben uns schon austauscht, wir haben das schon ein bisschen Erfahrungen miteinander austauscht, aber das ist auf Augenhöhe, weil er jetzt die ersten Drehs gemacht hat und weil er jetzt die erste Sendung macht, aber das muss er selber machen, das muss er selber wissen.
Wie viel bei Happy Day ist echt? Also, weißt du, wenn jemand im Publikum ist und aufgerufen wird und nachher tut die oder er so erstaunt, dann sage ich mir immer, ist das überhaupt möglich? Kann man das überhaupt geheim behalten?
Kann man das überhaupt spielen? So erstaunt sein, so traurig, also so glücklich sein, wenn man überrascht wird, das kann niemand so gut spielen wie eben unsere Leute, wenn es wirklich so ist. Also wenn ich bei jemandem an die Türe gegangen bin und die Person überrascht habe oder im Studio jemanden geholt habe, schau mal die Gesichter an, wie die ungläubig schauen, wie die mit den Augen suchen, kann mir jemand helfen, wie die leer schlucken, das kann man nicht spielen. Das können nur die besten Schauspieler spielen. Und das wäre, wenn die das wüssten und müssen den gleichen tun, das käme furchtbar aus.
Dann müssen wir die alle als Schauspieler engagieren.
Es ist, die Überraschungen sind 100% echt.
Also, aber du musst ja die Person zum Teil ins Studio bringen.
Ja.
Das ist so verrückt,
mit Lockvögel natürlich. Mit Lockvögel. Wenn du dir etwas wünschst, sagt deine Frau, du, ich habe Tickets gewonnen für Happy Day, kommst du mit? Ja, natürlich.
Und die halten alle dicht?
Ja, die halten dicht, ja. Und vielleicht ahnt es etwas, das kann schon mal sein. Es kann schon mal sein, dass man etwas ahnt. Und das ist gar nicht so schlecht als Rampe nachher zu der Überraschung. Wir sind ja auch zu den Leuten heimgegangen und gesagt, heute ist dein Happy Day. Ich sage noch nicht was, aber heute ist dein Happy Day. Komm mit, vertrau mir. Das heisst, von diesen weg haben die Leute eine Ahnung, oh, jetzt passiert denn etwas. Und die Rampe, das tut echt die Spannung steigern, die sich dann am Schluss dann entlädt. Und das ist ein Grossartiges.
Hast du auch schon das Problem gehabt, dass du etwas vorbereitet hast und dann ist die Person krank geworden und ist nicht ins Studio gekommen?
Das hat es immer wieder gegeben. Ja, natürlich. Dann müssen wir.
Weglo, oder wie?
Ja, nein. Dann müssen wir meistens erfahren, dass 2-3 Tage vorher, manchmal am gleichen Tag, dann lassen wir die Geschichte halt weg. Oder vielleicht haben wir gerade einen Ersatz oder was auch immer. Das hat es schon gegeben, ja.
Robby, du bist 1957 auf die Welt gekommen. 1957 sind ein paar spannende Sachen passiert.
Ja, sag.
Erzähl du mal. Was?
Ich weiß nicht.
Klar, weißt du, kannst dich nicht erinnern an deine Geburt, aber vielleicht nachträglich ein bisschen.
Oh, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe das vielleicht auch schon mal nachgeschaut, aber es ist mir wieder entgangen. Es ist immer noch die Nachkriegszeit gewesen. Also es ist 12 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und als ich in der Schule bin, in den 60er Jahren, ist das schon noch viel näher spürbar gewesen, dass da mal ein Krieg war, der noch nicht so lange her ist. Es war auch eine einfachere Zeit gewesen, wo Konsumgüter noch nicht so einfach erhältlich waren. Man hatte nicht so viel Geld gehabt. Man hat ein bisschen bescheidener gelebt, glaube ich. Aber gleichzeitig hat man, glaube ich, mit viel Zuversicht in die Zukunft geschaut und das Gefühl gehabt, jetzt geht es bergauf. Und es ist auch lange bergauf gegangen.
1957 haben unter anderem die Russen mit Sputnik 2.
Sputnik, genau.
Die Leica, das war ein Hündchen, ins All aufgeschickt. Und das hat nachher den Sputnik-Schock ausgelöst.
Die Amerikaner
haben gar keine Freude gehabt. Und ich habe das gestern noch schnell nachgelesen. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich mit dem Hündchen passiert. Und die haben das Hündchen noch sterben. Also sie haben das aufgeschickt und es war gar nicht die Idee gewesen, den zurückzuholen. Und der ist einfach schlichtweg versteckt.
Unschön. Über das redet man dann eben nicht nachher, gell? Was dann eben passiert, wenn es in Anführungszeichen nur ein Hund ist.
In Würlingen ist der allererste Atomreaktor ans Netz gegangen in der Schweiz. Mhm. Sie ist das erste Mal offiziell für Energiegewinnung Atom gespalten worden. Mhm. Also sicher auch spannend, oder?
Ja. Da haben wir noch geglaubt, das sei die Lösung für alles.
Ja, vielleicht wäre es sogar wieder eine Lösung, wer weiss es. Caroline ist auf die Welt gekommen. Die Fürstin von Monaco hat ein Baby bekommen, das war Caroline, die ja nachher sehr tragend geworden ist. Wäre sicher auch noch etwas für Happy Day, mal die Caroline sein zu lassen.
Wir haben nie Prominente eingeladen, wir haben auch nie mit Prominenten Überraschungen gemacht. Wie wir haben gewusst, wir möchten, dass die zuschauen, denen, die etwas überkommen, das mögen gönnen. Und ich glaube, wenn man Promis überrascht, dann ist der Gönnfaktor nicht so hoch.
Oder umgekehrt, weißt du?
Dass sie jemanden überrascht. Ja, das hätte können sein. Ja, ist jetzt halt, hat halt nicht stattgefunden.
Genau. Aber eigentlich, jetzt komme ich zum Höhepunkt vom Jahr 1957.
Der Röbi Koller ist geboren worden.
Ja, genau. Entschuldigung, also das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Genau. Also es gibt einen John und einen Paul. Und der Paul hat McCartney hintergeheissen oder immer noch. Und der John war der Lennon gesehen. Und zwar im Süden von Liverpool hat so ein Gartenfest oder ein Dorffest stattgefunden. Das Dorf hat Woolton geheissen. Ja. Und der Paul hat nichts Gescheites zu tun gehabt. Er war 15 gewesen. Entschuldigung. Und ist nach Woolton gegangen und hat gesagt, ja, jetzt gehe ich ein Bier trinken. Mhm. Und hat dort den Auftritt gesehen von John Lennon, der gesungen hat und seine Liedtexte ständig vergessen hat. Mhm. Und immer wieder musste er nachschauen, was er eigentlich singen muss und musste interpretieren. Die Band von John Lennon hat geheißen The Quarrymen. Mhm. Und die zwei haben sich nachher ein Bier nach dem anderen gelöffelt zu oben und haben miteinander diskutiert. Und das war der Start gewesen. Von den Beatles.
Mhm. Grossartig.
Du hast ja einen sehr grossen Bezug zum Bob Dylan. Mhm. Und wie ist der Bezug zu den Beatles?
Ist natürlich viel früher und viel intensiver gewesen früher, weil ich den Schluss von den Beatles natürlich noch live, bewusst erlebt habe, wo sie noch in die Hitparade gekommen sind. Ich war 10 gewesen, im 67 und dort ist glaube ich etwa Obladi Oblada gekommen und nachher ist Let It Be gekommen, Come Together und so Sachen und ich bin ein riesengroßer Fan gewesen von den Beatles bis heute noch. Aber natürlich hat es die Band dann ab 1970 nicht mehr gegeben und das ist halt alles so wie ein Museum, wo jetzt da immer noch ganz tolle Sachen rum sind. Im Gegensatz zum Bob Dylan, der immer noch lebt und immer noch arbeitet und immer noch jedes Mal, wenn er eine Platte rausgibt, die Leute verblüfft, was er alles noch drauf hat. Und er ist nächstes Jahr 85. Darf man nicht vergessen.
Dylan, du hast einen Dylan Talk.
Ja.
Und dort geht es ja unter anderem auch um Dylan selber, oder? Und um die Musik von Dylan. Mhm. Aber die macht immer ein Rahmenprogramm und spielt Musik von Dylan.
Also ein Rahmenprogramm. Es ist einfach ein einstündiges Gespräch mit einem Fan wie ich. Vom Dylan. Wir reden über den Dylan wie andere über Auto oder über Fußball. Und ein Musiker, der Lukas Langenegger, spielt 5 Songs, die mein Gast ausgesucht hat. Und entlang von diesen 5 Songs reden wir über den Bezug, den die Person hat zum Bob Dylan.
Also aber es sind immer Dylan-Songs, die gespielt werden?
Immer Dylan-Songs. Ich meine, es gibt etwa 600, da wirst du nicht fertig. Und das nächste Mal ist dann im Oktober, ich weiss jetzt nicht auswendig, welcher, der Sonntag, ich glaube der 16. Oktober, ist Goni Bösch von der Tagesschau, wo ja selber auch Musikerin ist und wo Fan ist von Dylan, sie kommt mit mir reden.
Röbi Koller, du hast ein Studium angefangen, Germanistik, Romanistik, Anglistik. Mhm. Und hast dich nachher entschieden, eigentlich nicht mehr weiterzumachen.
Genau.
Machst du dich an den Tag erinnern, wo du das deinen Eltern beicht hast?
Ich weiss einfach noch, wie sie reagiert haben. Sie waren not amused, gewesen, wie man so schön sagt. Weil mein Vater hat eben auch das Studium abgebrochen. Er hat Elektroingenieur an der ETH studiert und hat dann nachher abgebrochen, aus verschiedenen Gründen, familiären Gründen. Und hat dann auch das Leben lang ein bisschen unterdurch müssen, lohnmässig. Er hat sich dann Elektrotechniker genannt, statt Ingenieur. Und hat natürlich durch das nicht ganz so gute Jobs bekommen, wie wenn er einen Abschluss hat. Und sie haben Angst gehabt, dass mit mir das Gleiche passiert. Und ich habe ihnen gesagt, ich gehe jetzt zum Roger Schawinski ins Radio 24. Das hat es gerade noch mal nicht lustig gefunden, weil das war ein Piratenradio damals, illegal. Und die Alternative wäre noch gewesen an einer Dolmetscherschule. Das habe ich noch gesagt, also falls denn das nichts ist mit dem Radio, gehe ich dann halt an eine Dolmetscherschule. Und das wäre vielleicht mein alternativer Weg gewesen.
Wo hast du den Bezug gefunden zum Roger Schawinski? Also, du hast studiert und jetzt sagst du plötzlich, jetzt gehe ich zum Radio 24. Ja, gut, die haben vielleicht noch ein paar andere auch gedacht, das können sie machen. Oder?
Ja, die haben einfach im 79 Jahr von Senden und wir haben das Zug, wo ich gewohnt habe, so knapp bekommen. Und ich war einfach fasziniert gewesen, dass man zum ersten Mal am Radio kann, einfach Popmusik hören kann, den ganzen Tag. Das hat es bei uns nicht gegeben. Wo hast du Popmusik hören? Einmal pro Woche ist die Radio-Hitparade gekommen, eine halbe Stunde. Oder dann hast du am Abend so auf Langwellen, hast vielleicht Radio Luxemburg oder so gehört, schlechte Qualität. Oder hast du Sachen selber gekauft, was aber teuer war und die Läden haben nicht alles gehabt. Also du hast erst einmal einfach den Zugang gehabt zu dieser Welt von dieser coolen Musik. Und dann habe ich halt einfach im Schawinski mal geschrieben und gesagt, ich bin da und ich würde gerne Radio machen. Es haben das vielleicht schon andere auch noch gemacht, aber es ist natürlich damals noch nicht so eine ja, vielleicht sage ich, ein normaler Beruf gewesen wie heute. Radiomoderator ist heute ein Beruf wie viele andere auch. Aber damals hast du noch müssen auf GOMO quasi deinen Wohnsitz verlegen, auf vieles verzichten, im privaten Leben daheim. Also du hast wirklich etwas müssen, wie soll ich sagen, etwas riskieren auch.
Der Roger Schawinski ist ja nachher ein Star-Unternehmer geworden. Also, zuerst war er Pirat. Seid ihr eigentlich mal verhaftet worden? Irgendwann ist er ja in Italien.
Wir sind nie verhaftet worden. Aber ab und zu sind die Carabinieri in die Sendeanlage auf der Pizza Gropera. Wir sind ja nicht auf dem Pizza Gropera gewesen. Viele meinen das. Wir sind in Como gewesen, also hinter der Grenze bei Chiasso. Und von dort aus ist das Signal auf der Pizza Gropera gesendet worden. Und von dort aus dann mit der grossen Antenne in die Deutschschweiz. Und dort rauf sind ab und zu Carabinieri gekommen, haben mit irgendeiner Zange die Sendeanlagen aufgebrochen und haben das Kabel gehabt. Das ist so Schliessungen hat es mehrmals gegeben. Und das hat natürlich, das hat der Roger Schawinski total umtrieben. Und er hat schlaflose Nächte gehabt und ist auch mit ziemlich grau im Gesicht geworden, wenn das passiert ist. Und dann ist aber seine, wie soll ich sagen, seine ganze Energie richtig zum Tragen gekommen. Wenn es eine Krise gegeben hat, dann ist er zu Hochform aufgelaufen. Und ist jedes Mal innerhalb Tage oder innerhalb weniger Wochen ist das Ende wieder gelaufen.
Aber die Carabinieri hat ja nie dort oben irgendwie eine Wache aufgestellt, dass ihr den Sender nicht mehr aktivieren könnt.
Ich glaube, für das haben sie entweder die Fantasie nicht gehabt oder das Geld nicht. Ich weiß nicht, nein, das haben sie nicht gemacht.
Dann ist irgendein erster Moment gekommen, wo ihr in die Schweiz gezügelt sind. Da bist du bei Radio 24 geblieben, oder?
Da bin ich geblieben. Ich bin 1981 zu Radio 24 gekommen, 1983 sind wir auf Zürich gekommen und dann bin ich nochmal 5 Jahre dort geblieben. Ja.
Hat man dir das am Anfang übel genommen, dass du so bei einem Piratensender bist? Also illegales
Wer
Verhalten.
Wer hat mir das übel genommen?
Ja, also eben Mami, Papi oder deine Freunde.
Freunde gar nicht. Die haben das natürlich noch cool gefunden. Und die Eltern haben sich dann irgendwann auch daran gewöhnt und haben dann gemerkt, das ist glaube ich, noch ein guter Job, den er da macht. Und haben dann auch Freude gehabt. Später, als ich den Fernsehen gemacht habe, sind sie natürlich auch stolz gewesen auf den Sohn, der da am Fernsehen ist. Nein, übel genommen hat mir das niemand.
Hat der Roger Schawinski nie euch Erstlinge gesagt, ich könnte mich beteiligen an diesem Sender. Und wenn es gut rauskommt, dann werdet ihr mal reiche Leute.
Also wenn er das gesagt hätte, dann hätte er wahrscheinlich als erstes gesagt, ich brauche Geld. Wer kann sich beteiligen? Am Anfang musst du ja vor allem mal Geld geben. Du musst ja investieren und keiner von uns hat Geld gehabt. Er hat dann schon seine Investoren gefunden und hat dann, glaube ich, auch relativ schnell das Geld wieder zurückzahlen können. Und nachher hat das Radio Erfolg gehabt. Er hat uns immer wieder grosszügige, wie soll ich sagen, über den 13. Monatslohn noch Gratifikationen gegeben. Also dort war ja nicht knauserig, überhaupt nicht. Aber beteiligt direkt, nein, sind wir nicht gewesen.
Hast du das ein bisschen begleitet immer noch, das Radio 24, das ist ja nachher verkauft worden und ist jetzt zuletzt beim CH Media Konzern gelandet. Und man hat so ein bisschen das Gefühl von einer Verwässerung. Also du hast gesagt, du hast Freude gehabt, dass das Radio 24 Pop sendet und Rock und man da endlich mal Musik hören kann. Und jetzt fährt man durch die Schweiz und geht von einem Lokalsender zum anderen und es tönt überall genau gleich. Es ist überall zentral produziert.
Oder ähnlich einmal. Ja,
genau, also bist du ein bisschen enttäuscht, dass das Sämli, das du damals mitgeholfen hast zu setzen, eigentlich so in einer lauen Wasserglunke geendet hat?
Ich glaube, wenn ich wieder bei einem Radio arbeiten würde, würde ich dafür plädieren, dass die Moderatoren mindestens einen Teil von der Musik dürfen selber aussuchen dürfen. Ich glaube, das ist auch ein Teil von der Identität eines Radios, dass man spürt, wer das am Sender ist. Bei Radio 24 früher hast du können 2 Songs hören und du hast gewusst, wer am Mikrofon ist. Ein bisschen Blues war der Dani Ambühl, ein bisschen Country war der Jürg Hofer. Wenn es manchmal ein bisschen Fusion, Jazzy geworden ist, bin ich es. Also man hat, und das hat natürlich auch einen Impact auf deine, wie soll ich sagen, auf deine Leidenschaft fürs Radio, wenn du auch deine Musik darfst präsentieren. Das darf ich heute nicht mehr. Heute ist alles computergesteuert. Man macht eine Playlist, man schaut, was tut man in Heavy Rotation oder weniger Heavy Rotation etc. Und man hat ein Profil etc.
Ist es aber schon ein bisschen möglich. Also, ich habe ja dürfen Radio 32 mitgründen und dort ist der zweite oder dritte Chef, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir da hatten, ist der Ralf Wicki gewesen. Und der Ralf Wicki ist heute beim SRF. Und wenn er über seine Songs redet und so weiter, da stelle ich einfach nicht ab. Also auch wenn ich mit dem Auto irgendwann lande und ich bin schon daheim oder im Büro, dann höre ich am Ralf Wicki noch weiterhin zu.
Aber ich glaube nicht, dass er die Musik selber aussucht. Er redet dann einfach über die Songs, die in seiner Playlist kommen, erzählt er etwas. Aber ich würde natürlich als Moderator gerne Songs selber zusammenstellen. Oder mindestens einen Teil davon. Und das bedauere ich, dass man das nicht mehr kann. Beim DRS, wo ich nachher war, haben wir Musikredaktoren gehabt. Die haben die Musik zusammengestellt. Aber wenn natürlich ein Christoph Alisbach oder Matthias Wilde, die damals die Musikredaktoren waren, wenn die gewusst haben, dass ich eine Sendung mache, haben sie natürlich die Musik für mich ein bisschen zusammengestellt. Das ist auch wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, personifiziert gewesen.
Du bist in Luzern auf die Welt gekommen. Und nachher hat es angefangen mit dem Zügeln.
Ja.
Auch ins Welschland unter anderem.
Ja.
Dort hast du, glaube ich, sehr gut Französisch gelernt.
Ja, das ist meine zweite Muttersprache. Ja. Bin in der Schule bis in die dritte Klasse in der Welschschweiz, in Genf, Lausanne und Neuenburg. Also zu Luzern habe ich keine Beziehung, weil ich bin mit 2 Jahren dort weggezogen worden, sozusagen. Ich bin mit den Eltern auf eine Welschland-Tournee gegangen. Meine Eltern waren aber Deutschschweizer. Wir haben daheim Schweizerdeutsch geredet und in der Schule habe ich halt Französisch geredet.
Ich hatte das mit dem Job von Papa zu tun.
Genau.
Also Lausanne, Genf, Neuenburg.
Genau.
Und dann wieder zurück in die Deutschschweiz, genau. Zug und so weiter.
Ja, er hat ein paar Jobs gehabt dort, aber meine Eltern haben auch wollen in der Westschweiz leben, weil ihnen hat das dort gefallen. Sie haben sich in Genf kennengelernt und sind dann halt in die Westschweiz gezogen, wo mein Vater verschiedene Jobs gehabt hat. Und am Schluss hat er halt gleich wieder einen Job in Zürich gehabt. Und dann sind wir auf den Zug gezogen. Und meine wichtigsten Jugendjahre, sagen wir mal so von 10 bis 20, habe ich den Zug verbracht.
Genf ist französisch sprechend, wie wir gesagt haben, oder? Lausanne auch.
Ich glaube, ja.
Neuenburg teilweise, primär.
Obwohl Neuenburg schon.
100%. Primär französisch. Und wie lange hast du dich aufgehalten in diesem Welschland?
Es waren, glaube ich, 8 Jahre im Ganzen. Also es waren sicher die ersten 3 Primarschulklassen gewesen. Und eben darum ist Französisch immer noch meine zweite Muttersprache.
Brauchst du es noch, das Französisch?
Ich brauche es nicht so viel, weil halt im Alltag, wie soll ich sagen, hier in der Deutschschweiz gehört man im Alltag vielleicht mehr Englisch. Ich bin jetzt auch am Spanisch lehren, aber ich höre ein französisches Radio. Also mein Herzensradio ist kein aus der Schweiz, sondern eins aus Paris. FIP, France Inter Paris, wo eigentlich Moderatorinnen halt immer Französisch reden und das höre ich gerne und ich höre, was in Paris so läuft.
Die reden einfach immer so wahnsinnig schnell.
Nein.
Nicht?
Nein, also,
nicht
so schnell.
Wenn ich halb ein französisches Radio probiere zu hören,
ja, gut.
Ich habe einfach ein Französisch von der Schule her ein bisschen, oder?
Aber die klassischen Radios, die schwätzen vor allem extrem viel. Franzosen Radio, die reden sehr viel, die reden auch schnell. Aber das Radio, das ich höre, ist etwas anderes. Das ist eigentlich ein Musikradio, wo die Moderatorinnen, Les Fipettes, wie die heissen, das sind nur Frauen. Das ist heutzutage im Zeichen von der Political Correctness, wäre das bei uns vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das sind Frauen. Und die reden nicht so schnell und die reden auch nicht viel. Und es ist ein werbefreies, musikalisches Radio, wo Musik dermaßen eine wichtige Rolle spielt. Die spielen alles übrigens, zwischen von Pop bis Jazz und von Oper bis Country. Und die tun das aber so schön zusammenstellen, dass es eben passt. Und das ist für mich als Musikliebhaber eine grosse Freude.
Geschwindigkeit vom Reden. Also es reden eigentlich alle schneller als wir Schweizer. Und was ist jetzt, wenn jetzt ein Deutscher zum Beispiel deine Show geschaut hat, hat er gesagt, mach jetzt endlich vorwärts, oder?
Der versteht ja gar nichts.
Das ist doch ein Problem.
Die Deutschen verstehen ja, außer die im badischen Raum, vielleicht die verstehen ein bisschen etwas. Sonst verstehen sie gar nicht. Aber weißt, Geschwindigkeit ist ja kein Qualitätsmerkmal. Geschwindigkeit, wenn ein Deutscher, das täuscht manchmal, wenn ein Deutscher so geschliffen her parliert, wenn ich so schön sage, und dann tust du es mal analysieren, dann ist es auch nicht schleuer als einer aus dem Berner Oberland, der halt ein bisschen langsamer redet und vielleicht ein bisschen mehr denkt, je nachdem.
Der Name Fridolin Stocker. Das sagt dir etwas.
Das war mein Grossvater. Ja.
Genau. Und er war ja eigentlich so ein der Vorreiter von dir, oder?
Er
hat für Radio und Fernsehen geschafft, oder?
Fernsehen nicht, aber Radio. Er hat die Radiowanderung erfunden, zusammen mit dem Werner Vetterli damals und der Elisabeth Schnell. Ihn kennt man einfach heute nicht mehr, weil er schon 64 gestorben ist. Aber die haben das erfunden und der hat mir am Freitag, am Mittag, den Leuten gesagt, wo, dass man am Samstag wandern. Und da sind ganz viele Leute dann dem gefolgt. Und Radiowanderung ist später leider ein bisschen zum Schimpfwort geworden, weil man sagt, ah, das ist ja eine Radiowanderung. Wenn es viele Leute hat, sagst du, ah, das ist ja furchtbar, das ist ja eine Radiowanderung.
Also wenn es Interlaken irgendwie 50 Chinesen miteinander zusammen sind, dann höre ich wieder, oh, schau, die haben eine Radiowanderung.
Ja, genau.
Also der Begriff ist eigentlich immer noch
aber die Schweizer Familie, die Zeitschrift Schweizer Familie, hat das ja ein bisschen, hat ein Revival gemacht mit diesen Wandertagen und die machen einmal pro Jahr irgendeinen grossen Wandertag und dann gehen ganz, ganz viele Leute wandern. Das sind auch tolle Events.
Und dann machst du mit?
Dort habe ich auch schon mitgemacht, ja.
Zugunsten von deinem Grossvater.
In Andenken, genau.
In Andenken, genau.
Er ist also auch, und dann war er auch noch Mundartdichter und hat Hörspiel geschrieben. Und die sind auch im Radio gekommen. Dort hat er manchmal auch selber mitgespielt. Darum habe ich auch noch Dokumente heute, dass ich weiss, wie er getönt hat damals und wie dass der Zugerdialekt früher mal getönt hat. Und das ist noch ein bisschen anders als heute.
Er hatte eine Sendung, die heisst «Komm und schau dein Ländli an».
«Komm, Bub, und schau dein Ländli an», genau.
Hast du... das schon mal können reinhören?
Ja, ich habe im Archiv
ist
auch schon gehört
von so Sachen.
Nein, ein Vorbild war es nicht. Aber als ich dann ins Radio gegangen bin, habe ich schon gedacht, oh, was würde er sagen? Hat er recht Freude und so. Ist natürlich, wie soll ich sagen, ich habe schon an meinen Grossvater gedacht. Und er war immer präsent, obwohl ich ihn eben nicht gut gekannt habe. Ich war 7, 6,5, als er gestorben ist.
Hast du einen guten Bezug gehabt zu ihm in dieser Zeit? Und zu den anderen Grosseltern?
Ja, habe ich guten Bezug gehabt.
Also familiär eigentlich immer?
Familiär gut. Und die anderen Grosseltern sind aber speziell, die haben in Istanbul eigentlich gelebt. Meine Grossmutter ist aus einer deutschen Familie, die schon seit mehreren Generationen im Orient war. Und der Grossvater als Schweizer von Basel hat dort für eine Firma gearbeitet. Und die haben sich so gefunden. Und mein Vater ist in Istanbul geboren und aufgewachsen. Also bis 20 hat er in Istanbul gelebt. Und die Grosseltern sind dann in den 50er Jahren zurückgekommen in die Deutschschweiz, aber wir haben immer viel türkischen, orientalischen Einfluss in der Familie, sei es jetzt über die Küche oder sei es über gewisse Möbel oder Teppiche oder so, oder auch Ausdrücke von der Grossmutter, die aus dem Türkischen gekommen sind. Wenn sie gesagt hat, rühr das in die Schöp, dann habe ich gewusst, das ist der Abfall. Oder wenn sie gesagt hat, ja wasch, dann habe ich gesagt, langsam, langsam. Und es ist lustig, wenn man dann auf Istanbul geht und an der Straße oben steht, irgendwann, ja wasch. Das heisst, langsam fahren, oder? Du denkst, ah, ja, das kenne ich.
Dann hat die gesagt, dort wird irgendwie gewaschen oder so.
Etwas, nein, nein. Das, ist, das sind so Wörter, die bei mir etwas anklingen.
Du hast eine 40-jährige SRF-Karriere hinter dir oder SRT-Karriere hinter dir?
Knapp 40, ja, das ist richtig.
Da sind ganz viele Sendungen durch. Karussell. Das war wahrscheinlich eine der ersten Sendungen, gesehen, nehme ich an.
Das war meine erste Sendung am Fernsehen. Und die ist dann aber gerade abgesetzt worden, leider, ja.
Ganz berühmt wurde ist ja der Gäspi, der dort mitgemacht hat. Mhm. Und er ist ja nachher auch ein Urgestein geworden genau. bei dem Schweizer Fernsehen. Ja. Hat ihr noch gegenseitig eigentlich ein bisschen begleitet?
Wir kennen uns und respektieren uns, aber begleitet eigentlich ein bisschen weniger. Ich war vielleicht für ihn immer so eine Konkurrenz, habe ich das Gefühl gehabt, weil ich vielleicht in einem ähnlichen Teich gefischt habe, mit Leuten interviewen, verständnisvoll, also weißt du, solche Ideen, wo man, soll ich sagen, für die emotionalen Geschichten kann einsetzen kann. Und darum sind wir uns vielleicht nicht so nahe gekommen, aber wir kennen uns und wie gesagt, der Respekt ist absolut da gegenseitig.
Deine Kittel sind nie so farbig wie seine.
Nein, das ist nochmal etwas, das hat dann eher der Salzgeber übernommen.
Karusselle, haben wir erwähnt, ist heute wahrscheinlich den meisten Leuten gar kein Begriff mehr. Es war eine Vorobensendung. Mhm. Was war der Inhalt so von Karussell? Was war die Idee? Gewesen?
Das war eigentlich ein bunte Illustrierter, wo alles stattfinden konnte. Alles. Und es hatte Aktualität drin, es hatte technische Geschichten drin. Der Andreas Moser, der später, quasi, wir haben immer gesagt, der Tierli Moser, der Tiersendungen hatte, hat dort eine Rubrik mit Tieren. Die Elfi Castille hatte eine Kochrubrik dort drin. Sie haben auch mal mit Grossreportagen angefangen, wo man einen ganzen Tag lang das ganze Programm ausgeräumt hat und von neuem live gesendet hat. Es hat immer Musik in dieser Sendung. Also wie eine Illustrierte eigentlich.
Was hat das mit Weichen? Nachher. Und warum ist es abgesetzt worden?
Das ist eine politische Geschichte, weil der Fernsehdirektor Schellenberg, der hat seinen Amtsantritt gehabt, als Direktor, am gleichen Tag, wie ich beim Karussell als Redakteur angefangen habe. Und seine erste Amtshandlung war, das Karussell abzusetzen.
Das hätte gegen das Karussell gehabt.
Es ist eben so gewesen, dass ein früherer Karussell-Redakteur die Sendung von seinem Vater, der damals Direktor war, so quasi ein bisschen geschenkt bekommen hat. Der Peter Schellenberg hat sich dann irgendwie revanchiert sozusagen für das Nettig. Ist ihm ein Dorn im Auge gewesen, sozusagen.
Also eigentlich persönliche Geschichte?
Eine persönliche Geschichte, absolut.
Ist das echt auch mit G&G? Das ist ja jetzt auch abgesetzt
das
worden.
Das ist keine persönliche Geschichte, nein. G&G ist einfach eine Spargeschichte. Das SRF muss viel sparen und irgendwo muss man halt dann wirklich auch den Hebel ansetzen und es tut immer jemandem weh und jetzt hat es halt G&G Veto. Aber persönlich ist das nicht.
Wie ist das intern aufgefasst worden bei euch beim Fernsehen?
Ich weiß nicht, ich bin eben schon lange nicht mehr. Weißt, ich bin, auch als ich noch Happy Day gemacht habe, bin ich nicht angestellt gewesen. Ich bin ja ein freier Mitarbeiter. Ich komme nicht so viel mit über. Aber natürlich ist der Aufschrei, G&G ist ein Phänomen. Eigentlich haben viele die Nase gerümpft, während es es gegeben hat. Und was abgesetzt worden ist, haben viele geschumpft. Und das ist, ja, das ist wie so quasi die Illustrierte, die man ja nicht anschaut, aber man weiss gleich immer alles, was läuft, oder?
Der Franz Fischlin ist mal bei mir am Mikrofon gesehen und dann hat er gesagt, ich habe gefragt, hast du eigentlich jeden Tag 100 E-Mails bekommen vom Publikum? Er hat gesagt, eigentlich nicht. Mhm. Angefangen hat das erst, als ich gesagt habe, dass ich aufhöre.
Ja, genau. Also wenn du bist nie so beliebt wie dann, wenn du sagst, dass du aufhörst.
Ist man so beliebt, weil man aufhört? Oder weil sie Angst haben, oh, jetzt kommt nichts Gescheites hinten nach?
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn man etwas, wie soll ich sagen, etwas, was man gerne hat, weiss man erst dann zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Und wenn natürlich etwas jetzt quasi, wenn einer jetzt weggeht vom Fernsehen, dann bedauert man das und dann sagt man das. Und solange er da ist, ist es wie selbstverständlich.
Es hat eine Sendung geheissen, die hat Queer geheissen. Mhm. Heute reden wir viel von Queer, von Woke. Hat das etwas mit dem zu tun gehabt?
Nicht mit dem zu tun gehabt. Ich weiss nicht, wie der Name entstanden ist. Den hat es schon gegeben, als ich gekommen bin. Es war ein Magazin, ein Gesellschaftsmagazin. Und als ich kam, haben wir dann eine grössere Sendung daraus gemacht, am Freitagabend, um 8:30 bis um 10:10. Und dort drin hat auch alles Platz gehabt. Also menschliche Schicksal und wie soll ich sagen, prominente Gäste und Beobachterfälle. Wir haben mit dem Beobachter zusammengearbeitet, also Leute, die beschissen worden sind und so weiter. Das hat alles dort drin Platz gehabt. Die Sendung hat einfach quer geheissen. Vielleicht, weil es quer für dein alle möglichen Themen gehabt. Aber mit Queer, das Wort Queer hat es ja gar noch nicht gegeben damals. Mit dem hat das nichts zu tun gehabt.
Du hast zwei Sendungen jetzt erwähnt, wo du gesagt hast, es hat eigentlich alles drin Platz gehabt.
Ja. Ja.
Also wir eigentlich wollen unterhalten, wir wollen aufklären, alles hat Platz gehabt.
Das ist vielleicht ein bisschen mein, wie soll ich sagen, das, was ich gut kann, nämlich in vielen Themen sich wohlfühlen. Also man hat damals, ich mag mich erinnern, als wir mit Quer angefangen haben, haben wir gesagt, wir reden auch über Schicksalsgeschichten reden am Freitagabend. Da haben die Leute schon aufgestöhnt und gesagt, was, am Freitagabend über Schicksalsgeschichte, das geht doch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben aber auch prominente Gäste, Querkopf. Ja, wie willst du denn den Wechsel machen vom einen Thema zum nächsten? Und so, dann habe ich gesagt, ja, wie normal, den Applaus und das nächste Thema. Ist doch gar nicht so schwierig. Und ich habe das offenbar gut können. Und im Happy Day war wieder das Gleiche. Wir hatten traurige Geschichten gehabt. Wir haben Geschichten gehabt, wo man lachen kann. Das hat Platz in einer Sendung und bei mir hat das offenbar funktioniert.
Also man kann fast sagen, du hast eigentlich immer die gleiche Sendung gemacht. Es hat einfach immer einen neuen Namen bekommen.
Also ja, es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen Quer und Happy Day. Nämlich, ich glaube, die Klientel, also die Leute, die Protagonistinnen und Protagonisten sind ähnlich. Leute, die vom Leben gezeichnet sind, die es nicht immer auf der sonnigen Seite waren, die es nicht immer einfach hatten, die Schicksalsschläge erlitten haben. Bei Quer sind wir einfach mehr analytisch, journalistisch dahergegangen. Bei Happy Day sind wir mit einer Überraschung gekommen. Das ist der Unterschied. Aber die Leute sind zum Teil wirklich mit ähnlichen Geschichten gekommen.
Du bist zwischenzeitlich mal vom Fernsehen weggegangen. Du bist 2002, hast du das Fernsehen verloren.
Ja.
Und um reuig nachher 2007 wieder zurückzukommen?
Nicht reuig, überhaupt nicht reuig. Nein, es ist eigentlich ist das der beste Move gewesen, dass ich dort weggegangen bin und eine Zeit lang geschaut habe, was kann ich sonst noch, kann ich mein Leben auch ohne Fernsehen verdienen. Das hat funktioniert. Und nachher ist ein Angebot gekommen, eben Happy Day, wo ich gefunden habe, das nehme ich gerne an und bin dann wieder gekommen. Aber da sind die Karten wie neu gemischt gewesen. Da bin ich in einer anderen Position gewesen. Ich bin dann auch von dort weg selbstständig gewesen. Und es hat sich anders angefühlt. Es hat sich richtig angefühlt.
Du bist eben 2002 weg und bist dann zum Schweizerischen Beobachter auch unter anderem gegangen, oder?
Also ich
du hast geschrieben für einen Beobachter.
Ja, genau. Ich wollte schauen, kann ich das Geld mit Schreiben verdienen. Und der frühere Chef von Quer, der ist nachher Chef vom Beobachter und hat mich dann quasi angefragt, ob ich etwas machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, was machen? Und das sind so die berühmten Konzepte, die bei einem Mittagessen entstehen, wo man auf die Serviette kritzelt oder aufs Tisch setzt. Ich habe gesagt, ich tue Kochen mit Prominenten. Und das habe ich nachher etwa 5 Jahre lang gemacht und es hat nachher auch ein Buch daraus gegeben. Und das war eine tolle Zeit gewesen.
Und du hast beim Beobachter nicht irgendwelche kritischen Themen begutachtet?
Nein, ich
also bist nicht politisch gewesen,
nein,
oder so?
Nein, aber ich habe mit Politikern gekocht. Und es war lustig, die Kochrubrik, es ist nicht primär ums beste Rezept gegangen, sondern es ist darum gegangen, mit den Leuten zusammen zu sein und herauszufinden, was haben die für ein Verhältnis zum Essen, zu den Produkten, die sie einkaufen, zu den Lebensmitteln etc. Was spielt das Kochen und das Essen in ihrem Leben für eine Rolle? Und das ist ganz unterschiedlich. Die einen machen schnell etwas, Cinque Pi und so, und die anderen kochen aufwendig. Aber es hat alles Platz gehabt dort drin. Ich habe natürlich auch noch mit Chefköchen die ganz grossen Menü gemacht.
Also Politiker, man kann mit Politikern kochen.
Kann man.
Aber auch Politiker kochen sehr viel.
Man kann sie auch brutzeln. Oder, ja.
Genau. Du bist ja auch Autor, du hast mehrere Bücher geschrieben. Und eins ist über Dr. Nils Jent. Mhm. Das ist ein Mann, der einen Unfall hatte und in den Rollstuhl kam, ich glaube sogar erblindet ist.
Ja.
Und nachher Professor geworden ist zuletzt an der HSG, also an der Universität in St. Gallen. Wie bist du auf Dr. Nils Jent gekommen? Ist das so ein bisschen gesehen, auch wieder eine Story, wo man etwas Trauriges kann, Emotionen wecken? Oder ist dir der Mann irgendwie sonst ans Herz gewachsen?
Das war eine Anfrage von der Verlegerin, von der Gabriela Baumann von Wörthersee, die gesagt hat, du könntest ein Buch schreiben über den. Und ich habe echt zuerst abgewunken und gesagt, nein, ich habe zu viel zu tun und habe keine Lust. Und dann hat sie gesagt, komm, dann lern doch mal kennen. Und dann bin ich auf St. Gallen mal und dann ist gerade Bill Clinton auf St. Gallen gekommen. Es gibt eine Verbindung über einen Förderer oder einen, der in der Uni St. Gallen auch eine Rolle spielt, wo der Bill Clinton kennt. Und der ist gekommen, als Ex-Präsident einen Vortrag zu halten. Und dort habe ich den Nils Jent kennengelernt. Wir sind zusammen an den Vortrag gegangen und dort hat er schon allen, die es wissen wollten, mich als seinen Biograf vorgestellt.
Ohne, dass du das gewusst hast?
Ohne, dass wir überhaupt je schon handelseinig geworden sind. Da habe ich gefunden, ja gut, also wenn das so ist. Und wir haben uns gut verstanden von Anfang an, das muss ich sagen. Und haben dann etwa 3 Jahre lang Interviews gemacht und ich habe dann immer seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und am Schluss ist das Buch daraus geworden.
Ist er die Erblindung, ist die geblieben?
Die ist geblieben, ja. Also er ist mehrfach behindert, er sitzt im Rollstuhl und ist blind und ist also wirklich mehrfach handicapiert und hat so eine Matura gemacht damals. Also er ist seit seinem 20. Altersjahr oder noch vorher ist er in dieser Situation. Er hat eine Matura gemacht, die beste von seinem Jahrgang. Seine Mutter hat ihm den ganzen Schulstoff auf Kassettchen damals aufgesprochen, er hat es auswendig gelernt. Und er ist natürlich extrem ehrgeizig und hat das wollen und hat es geschafft. Hat die Matura gemacht, hat ein Studium gemacht und heute ist er an der HSG. Und ich kann ihn nur bewundern.
Haben Sie noch Kontakt miteinander?
Selten, aber ja, es gibt jemanden Kontakt. Er schreibt immer sehr blumige Mails. Obwohl er so mit dem Zweifingersystem muss schreiben und alles ein bisschen mühsamer ist als für andere. Aber er lässt sich nicht nehmen, schön ausformulierte Mails zu schreiben.
Das kann er dann wie machen? Er sieht ja nicht.
Ja, er hat eine Tastatur, das kann er sich ertasten und dann wird es wieder vorgelesen. Und das gibt es ja, das ist erfunden. Zum Teil auch mit Braille.
Ein weiteres Buch, das du geschrieben hast, ist über Stefan Sigrist.
Mhm.
Der Stefan Sigrist, Bergsteiger, Extrembergsteiger. Mhm. Ist das genau gleich gelaufen? Ist da auch wieder
zugekommen? Nein, wir haben ja 1999 eine Sendung gemacht am Fernsehen, eine grosse Reportage über die Steigung der eigenen Nordwand. Wir haben 2 Profi-Alpinisten-Pärli, also der Stefan Sigrist und Evelyn Binzak, ist die eine Seilschaft gewesen, und nochmal eine zweite Seilschaft sind 2 Tage lang durch die eigene Nordwand rauf und wir haben das live begleitet. Und ich war Moderator auf dem Männlichen, wir haben das angeschaut und ich hatte Interviewgäste etc. Und dort habe ich den Stefan Sigrist kennengelernt. Und etwa 6-7 Jahre später hat er mal gefragt, willst du ein Buch über mich schreiben? Und ich habe gesagt, ja, wieso nicht? Und nach dem gleichen Muster wieder viele Interviews geführt und recherchiert und so, ist dann das Buch rausgekommen im AS-Verlag mit schönen Fotos auch noch von ihm.
Aber du kümmerst dich so ein bisschen um Leute, die eine gewisse Grenzerfahrung haben. Also er ein Extrembergsteiger und Jent als Professor.
Ist auch ein Extremsportler, wenn du so willst, oder
genau,
in seinem Leben.
Genau, ja. Genau. Das fasziniert dich schon ein bisschen.
Das ist faszinierend, absolut. Also ich meine, das, was der Stefan Siegrist bis heute noch leistet, und er ist auch schon über 50, ist grossartig, muss man sagen. Und er ist ja damals gerade so ein bisschen in Konkurrenz gekommen mit dem Uli Steck. Der Uli Steck hat wahrscheinlich ein bisschen überholt gehabt, weil er sensationellere und gefährlichere Sachen gemacht hat. Aber der Stefan ist heute noch am Leben.
Ja, genau. Und Berner Oberländer, das scheint sowieso verrückt zu sein.
Ja.
Evelyn Teil, ist ja auch im Berner Oberland daheim.
Ja, heute ja. Aber sie kommt eigentlich aus dem Kanton Nidwald oder Obwald. Ja.
Okay,
eigentlich eine Innerschweizerin. Aber sie ist im Berner Gebiet daheim, ja.
Wir haben über die Grossvater geredet, wir haben über deine Eltern geredet und jetzt reden wir doch vielleicht schnell über dich selber. Also du bist in einer zweiten Ehe, du hast zwei Kinder, glaube ich. Und die zweite Ehe, die hat jetzt schon lange gehabt.
Fast 30 Jahre. Also die Ehe, die Beziehung ist nächstes Jahr 30 Jahre alt.
Was ist denn der Unterschied gewesen von der ersten Ehe zur zweiten?
Das wolltest du jetzt nicht im Ernst fragen. Jetzt hast du mir die ganze Zeit im Vorgespräch gesagt, ihr wollt dann nicht so Showfragen stellen und so
Gossip und so. Das interessiert dich jetzt schon ganz, ja, das interessiert jetzt ganz viele Leute.
Bist denn du in einer Krise im Moment?
Brauchst
Therapie?
Gut, eigentlich viele Leute ringsum sagen, ich brauche permanente Therapie. Aber ich bin relativ beratungsresistent. Nein, ich habe das ganz grosse Glück, eine ganz tolle Ehe seit vielen Jahren zu führen. Nein, aber der Unterschied, oder? Es sind ganz viele Leute, die jetzt vielleicht zuhören oder noch zuhören werden nachher, die sagen, auch ich habe ein Problem. Ja. Wie hat jetzt der Röbi das gelöst?
Also ich kann sicher nicht ins Detail. Das habe ich früher schon nicht gemacht, mache ich auch heute nicht. Ich kann einfach sagen, dass die Chemie besser stimmt am Schluss. Das ist auf einen Nenner runtergebrochen. Und am Schluss musst du auch noch ein bisschen arbeiten. Also einfach so gratis 30 Jahre gibt es auch nicht. Du musst ein bisschen wollen, eine Beziehung führen, du musst wollen, Kompromisse gehen. Du musst gemeinsame Interessen haben. Es gibt ja die Leute, die sagen, es gibt die Beziehungen, die sich eher ergänzen. Ich bin nicht so dieser Meinung. Also für mich auf jeden Fall stimmt es besser, wenn wir gemeinsame Interessen haben. Und das haben wir. Und das geht von Kochen über Kunst bis zu Musik, Literatur, whatever. Und ich glaube, das sind wichtige Komponenten. Ja.
Deine Frau ist Regisseurin und hat, glaube ich, auch beim Happy Day auch mitgemacht.
Ja, hat sie auch.
Also haben wir sogar zusammen geschafft?
Wir haben zusammen geschafft, ja. Nicht am Anfang, weil am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen, wäre es vielleicht noch ein bisschen heikel gewesen, wenn man noch in der Entwicklungsphase ist, wenn es noch mehr Diskussionen gibt. Aber wo das Happy Day nachher auf dem Schlitten war, hat sie ein paar Mal Regie gemacht und das war toll gewesen.
Ist der Happy Day von dir produziert worden und als SRF verkauft worden?
Nein.
Oder wie hat das funktioniert?
Nein. Das hat Happy Day hat SRF produziert und eine externe Firma hat Filme gemacht für unsere Sendung. Und ich bin nochmal ein Externer gewesen, wo einfach ich habe einen Engagementvertrag und ich habe ein Honorar gehabt.
Röbi, Amerika sieht so aus, wie immer die Pressefreiheit immer mehr eingeschränkt wird. Wir haben vor kurzem erfahren, dass der Jimmy Kimmel ABC hat müssen verlassen. Also seine Talkshow ist abgesetzt worden.
Oder mal auf Eis gelegt, so wie ich es gehört habe, glaube ich, vorläufig. Ja.
Weil er effektiv einfach heftig ist worden und einfach das gesagt hat, was ihm auf dem Herz war.
Ja.
Und die Macht von der amerikanischen Regierung geht tatsächlich so weit, dass sie mittlerweile kann sagen, wer darf eigentlich was. Und das ist ja schon ein bisschen erschreckend. Wie politisch bist du selber?
Also
und wie bist du auch schon mal irgendwo mit reingelaufen, dass man gesagt hat, den Koller setzen wir jetzt ab?
Nein. Für das, ich habe nie Sendungen gemacht, die irgendwie in einer brisanten Ecke waren. Nein, das habe ich nie gehabt. Ich bin politisch wie hoffentlich jeder in dem Land interessiert an dem, was geht. Ich probiere mich zu beteiligen, abzustimmen. Ich probiere mich gut zu informieren, was läuft. Und ich schaue natürlich auch mit einer grossen Besorgnis auf Amerika. Wobei, es ist nicht nur Amerika. Es ist auch Ungarn, es ist auch Türkei. Es sind ganz viele Länder, wo die Demokratie auf wackeligen Füßen steht. Und wo ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder kehrt.
Hast du nie Probleme bekommen. Also, auch bei Happy Day hättest du können sagen, zum Beispiel, die Sozialbehörde, das ist eine absolute Katastrophe, oder? Ich habe jetzt die Familie miterlebt. Und
also, wir das bei Quer haben wir das viel gesagt. Wir haben bei Quer viel den Finger auf wunde Punkte gehabt. Aber wir sind wahrscheinlich meistens so fair gewesen, dass wir das akzeptiert haben und gesagt haben, ja. Ab und zu hat das auch etwas ausgelöst, dass Leute nachher zu ihrem Recht gekommen sind, so wie es der Kassensturz auch macht. Und wenn man dort nicht zu weit geht, dann ist das in der Schweiz möglich, ja.
Wenn man einmal nach Amerika zuschaut, ist es nicht nur so, dass Leute abgesetzt werden, Comedians werden abgesetzt, sondern es sind auch Klagen jetzt, die gemacht werden. New York Times zu 15 Milliarden Schadenersatz einklagen. Ich meine, das ist ja einfach absolut völlig absurd. Und trotzdem findet das statt. Mhm. Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, das könnte auch mal wie die Schweiz überschwappen? Oder sind wir gefeit von dem?
Also wir sind sicher nicht von allem gefeit. Ich weiss nicht, ob es könnte überschwappen. Bei uns ist einfach die Macht anders verteilt. Und das ist, glaube ich, ein sehr grosser Vorteil von der Schweiz. Wir haben ja nicht einen Präsident. Wir haben zwar schon immer einen Bundespräsident, aber das ist mehr so ein Primus inter pares. Und wir haben 7 Bundesräte. Die Macht ist verteilt. Und das ist in der Schweiz wirklich etwas Spezielles. Und ich glaube, so wie in Frankreich oder wie in Amerika ist nicht auf eine Person so viel Macht vereint und er kann nicht so viel aushebeln, wie es der Trump jetzt so ein bisschen anfängt zu machen. Leute an Schalter, an Schlüsselpositionen entlassen, beispielsweise auch in der Judikative. Das sind heikle Vorgänge, wo man irgendwann einmal auch davon überlegt, wie ist das im Dritten Reich gewesen, ohne dass man den Trump jetzt mit dem Hitler direkt vergleichen muss. Aber die Mechanismen sind ähnliche. Damals ist der Hitler auch mit legalen Mitteln zur Macht gekommen, mit demokratisch gewählt, und er hat einfach immer mehr von schrübeln und zu seinen Gunsten Gesetze anfangen zu verändern, bis es zu spät war. Und ich hoffe einfach nicht, dass in den USA oder dass es in Ungarn oder anderen Orten auch so passiert. Ich hoffe, dass die Checks and Balances, die es gibt, also die Kontrollmechanismen, so weit greifen, dass das irgendwann einmal ein Ende hat.
Wie politisch bist du tatsächlich selber? Also tust du in deinem Freundeskreis hart diskutieren politisch?
Wir tun hart diskutieren.
Haltest du dich aber im öffentlichen Leben vollständig draus?
Ja,
oder tust du auch mal Position beziehen? Also kann man auch mal lesen oder hören, was der Röbi Koller denkt über eine Abstimmung?
Das habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil als SRG-Mitarbeiter bist du eigentlich angehalten gewesen, das nicht zu machen, weil es ist... Wie soll ich sagen, du bist in einem öffentlich-rechtlichen Radio, Fernsehen, und dann macht man das nicht, weil du bist im Dienst von der Öffentlichkeit sozusagen. Und wenn ich das aber privat mache, oder wenn ich es jetzt gerade gemacht habe, vorher habe ich auch klar Stellung bezogen, ja, dann kommt das schon vor. Und ich tue auch hart mit den Kollegen und Kolleginnen diskutieren. Absolut.
Die Katze lässt das Mausen nicht. Du hast etwas vor, etwas Neues zu machen. Du machst ein Happy Day auf der Bühne.
Und, ja, eine Art, ja.
Theoretisch bist du jetzt in einem Alter, wo du sagen kannst, ich gehe nur noch in mein Ferienhäuschen in Brunwald.
Ja.
Und ich könnte mir alle kreuzweise, ich habe jetzt genug lang liefern. Mhm. Jetzt würde ich gerne ein bisschen die Sonne geniessen.
Genau,
aber irgendwie hat es dich gleich wieder gepackt.
Also erstens mal habe ich ja gar nicht aufgehört. Ich habe ja neben dem Fernsehen immer verschiedene Standbeine noch gehabt, und die sind weitergelaufen und die laufen dann noch weiter. Und jetzt hat mich ein Promoter aus St. Gallen von Star Productions, hat mir angerufen und gesagt, er würde gerne eine Tournee mit mir machen. Und dann habe ich gefunden, was meinst du genau, eine Tournee? Und hat dann... Wir haben dann brainstormt, wie wir eine Show auf die Beine stellen könnte. Und das ist eigentlich eine Art Lesung XXL. Also ich mache ja Lesungen in Bibliotheken, in Buchhandlungen, wo ich mein Buch backstage vorstelle und auch erzähle daraus und vorlese. Und jetzt ist das einfach eine Show, die noch ein bisschen mehr bieten soll und die noch ein bisschen grösser sein soll. Ja, habe ich da...
Bist du ganz allein auf der Bühne?
Ich bin ganz allein auf der Bühne. Es gibt aber auch Gäste und ich gehe ins Publikum. Es gibt auch Überraschungen. Und ich habe mich da, wie soll ich sagen, ich bin eitel genug gewesen, um zu denken, wow, cool, die wollen mich, also mache ich es.
Es ist ja anders, oder? Bei einem Happy Day hast du deine Fernsehkamera und dann gehst du in rund an 500'000 Zuschauer oder sogar ein bisschen mehr.
Ja.
Und jetzt hast du eine Theaterbühne oder so etwas und musst dich mit 300 oder 500 Leuten begnügen. Ja.
Das ist kein Problem. Also hauptsächlich die kommen, haben Freude. Ich meine, wenn ich Dylan Talks mache in der Nordbrücke bei mir in Zürich Wipkingen im Quartier, das ist eine Kaffeebar, dann kommen 50 Leute. Und nachher mache ich einen Podcast daraus, der hören vielleicht 200 Leute. Und das ist sehr, sehr wenig. Aber die hören, die kommen und die das miterleben, die sollen den Plausch haben. Das ist mir wichtig.
Jetzt bei der neue Zugabe, die du machst, die Zugabe 1, gehst du dort auch finanzielles Risiko rein? Oder bist du dort auch wieder eigentlich angestellt?
Ich habe einen Vertrag, wo wir eine Minimumgage abgemacht haben. Ein finanzielles Risiko gehe ich in dem Sinne nicht. Ich gehe ein Risiko ein, dass ich meinen Ruf riskiere und dass nachher die Zähle leer sind und dass die Leute sagen, hey, geht es eigentlich noch? Der hat sich völlig überschätzt. Darum hoffe ich natürlich, ich komme auf Solothurn. Du weißt, glaube ich, das Datum. Ich weiß es nicht einmal. Auswendig. Ich hoffe natürlich, dass viele Leute kommen. Ja, das ist das grösste Risiko, das ich eingegangen
bin. Ist für dich aber neu, oder? Also bis jetzt hast du kleine Sachen gemacht. Du hast in Brunwald hast du einen Talk gemacht. Ja. Du hast in Wipkingen. Ja. Wo ist Wipkingen
übrigens? Das ist ein Quartier in Zürich.
Ist mal eingemeindet worden, oder?
Ja,
im 19. Jahrhundert.
Ja, sehr lange her. Es ist ein bisschen näher an der Stadt noch als Hönk, aber es ist so an der gleichen Flanke.
Eben, also, du bist dir das gewöhnt, vor Leuten auch aufzutreten. Mhm. Nicht nur vor der Fernsehkamera, sondern in den Studios. Aber das Mal gilt es ein bisschen ernster, oder?
Ich weiß nicht, ob es ernster ist, aber für mich ist es genauso ernst und ich nehme so eine, wie soll ich sagen, ich tue mich genauso vorbereiten und für mich ist es genauso, es gilt jetzt und es ist live und das habe ich auch im Studio bei SRF gemacht und an dem habe ich Freude. Und es sind übrigens auch früher manchmal schon 300-400 gewesen, wenn ich Auftritte gehe, das hat es immer schon gegeben. Aber jetzt ist es halt eine konzentrierte Tournee.
Bist du nervöser als vor einem Happy Day?
Bei der Premiere bin ich sicher nervöser, weil das etwas Neues ist. Also Happy Day ist ja nach 80 Sendungen, bist du irgendwann, weißt du, wie es geht und es ist dein Stübli und du kennst deine, also das Studio, du kennst die Abläufe, du kennst die Gänge, die du machst. Da gibt es nicht mehr so viel Grund, nervös zu sein. Man muss sich konzentrieren, logischerweise. Ich bin manchmal an einem Kindergeburtstag nervöser als bei Happy Day. Weil du einfach etwas machst, was du nicht kennst, oder?
Du hast ja beim Fernsehen einen Knopf im Ohr und wenn jetzt irgendetwas vergisst oder so, dann kommt das gute Gewissen, das sagt.
Dann ist es meistens zu spät schon. Ja.
Röbi muss nach links überstehen. Oder so. Dann kann man das mit einem Witzli wegtun und dann ist es wieder gut, oder? Wenn du jetzt allein auf der Bühne bist, hast du da auch irgendeinen Knopf im Ohr, der dich aber begleitet?
Nein. Und der Knopf im Ohr, das wird manchmal falsch verstanden im Fernsehen. Der Knopf im Ohr ist. Also in meinem Fall, ich kann nur für mich reden, ist das eine Kommunikation mit der Produzentin im Regieraum, wo ich aber vor allem geredet habe, währenddem das die Spielfilme gelaufen sind. Also wenn es live war, habe ich sie immer gebeten, mich in Ruhe zu lassen, mich meine Arbeit zu machen und da kann ich mich konzentrieren. Natürlich haben sie ab und zu etwas Kleines gesagt, aber eigentlich wenig. Es gibt andere, die mehr, also man sagt von deutschen Moderatoren, die kaum den Gast kennen, der vis-à-vis steht, und dann sagt man ihm alles ein. Das war bei mir mindestens nicht so gewesen. Und das ist, glaube ich, im Schweizer Fernsehen auch nicht gang und gäbe.
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Publikum in so einer Sendung wie Happy Day? Also ich muss mich ja zuerst mal einstimmen, oder? Ja. Bevor das losgeht, dass sie am richtigen Ort auch mal applaudieren.
Ein Warm-up machen wir, ja.
Genau, das machst du selber oder macht das jemand anders?
Ich habe das immer selber gemacht. Es gibt viele Moderatoren, wo dann einer kommt, der das macht, irgendein Comedian oder ein Kollege, einfach jemand, der das gerne macht. Ich wollte es immer gerne selber machen. Ich habe es auch immer selber gemacht, um nicht nur das Publikum einstimmen, sondern um auch mich einstimmen. Und das ist so ein Prozess, der für mich sehr wichtig war. Voraus ein bisschen zu plaudern, die Leute zum Lachen zu bringen, eine gute Stimmung zu erzeugen. Und dann mit dem am richtigen Ort klatschen. Also wir haben kein Tafel, wo die Leute, die Aufnahmeleiterin oder der Aufnahmeleiter aufhebt, jetzt klatschen. Klar, manchmal tun sie, wie soll ich sagen, einen Applaus vorschlagen, dass man kann sagen, okay, nach einem Film oder nach einem Show-Act oder so kann man klatschen, aber sonst, das Publikum hat auch spontan klatschen und es hat es auch gemacht.
Ist jemand im Publikum, der so davor klatschen ist? Der
nein,
von da?
Nein, es gibt eine Aufnahmeleiterin oder einen Aufnahmeleiter. Das ist so die Person, die der Link ist zu der Regie. Und die kennt natürlich den Ablauf ganz genau. Und die tun manchmal anfangen zu klatschen und quasi die Leute animieren, um
zu klatschen. Ah, die steht vor das Publikum und klatscht. Und genau. Du weißt, Publikum
das müssen wir auch. Das gibt es schon, ja,
klar. Wie ist das, wenn unterbrochen wird? Also jetzt läuft
nie unterbrochen.
Ein Einspielfilm. Weißt, wenn du einen Film einspielst, dann ist
dann schauen die Leute den Film.
Dann schauen die den Film. Ja. Die sind dann im Prinzip allein gelassen. Es wird nicht moderiert im Moment. Nein. Und plötzlich kommt nachher die Moderation wieder.
Ja, genau.
Geht das Licht ein bisschen weg, damit sie können schauen können.
Genau.
Und dann also, das ist eigentlich...
Du weißt schon, wie es geht.
Ich frage ja noch. Ja, genau. Nein. Ich habe nie die Chance gehabt, okay. zu kommen. Oder?
Ja, dann schaut man den Film miteinander an. Das gibt auch eine Stimmung. Und das soll, wie soll ich sagen, das soll auch ein Teil von der Sendung sein. Gut ist auch, wenn nachher im Live nachher wieder zum Beispiel Bezug genommen wird auf so einen Film. Und dann merkt man, aha, das passiert jetzt. Die Leute haben das gesehen und es ist ihnen auch nahe gegangen.
Du hast mal gesagt, ich bin mit meiner Frau durch Deutschland mit meinem Camper durchgefahren. Gibt es den Camper noch?
Das war gerade jetzt. Vor ein paar Wochen haben wir das gemacht. Der Camper gehört meiner Tochter. Das ist ein kleiner VW-Bus, ein Bulli. Und natürlich gibt es den noch. Wir sind mit dem also bis an die Ostsee rauf und dann über an die Nordsee und dann wieder zurück. Und es war wunderbar, 3 Wochen lang.
Das sind Sachen, die du jetzt machen kannst? Die vorher nicht können, aber jetzt
vielleicht hätte ich es vorher auch können machen. Ich hätte es einfach gut müssen planen. Im Sommer hätte ich glaube auch früher können, 3 Wochen weggehen.
Aber jetzt, wo die Bühne ruft, ist auch das wieder schwierig.
Jetzt im Herbst und bis im März ist es relativ schwierig. Ja, könnte ich nicht 3 Wochen weg, das stimmt.
Camperferien sind Ferien ohne viel Luxus. Mhm. Machst du das gerne?
Ich habe es gerne gemacht. Ich habe es nicht gewusst, ob es funktioniert. Wir sind aber ein Teil von diesen Nachtzimmern in Hotel gewesen. Städtinnen ist nicht so lustig zum Campen. Sagen wir vielleicht 2/3 Camper, 1/3 Hotel. Ich habe es lässig gefunden. Es war aber auch meistens schön Wetter gewesen. Wir haben Glück gehabt. Also ich glaube, wenn du dann 3-4 Tage Regen hast, dann willst du nicht mehr im Camper sein. Dann bin ich vielleicht zu wenig beihärter Camper.
Und wieso haben wir Deutschland gewählt? Also ich könnte mir jetzt ein schönes Land vorstellen.
Super schönes Land.
Zum Fahren.
Dann musst du aber mal schauen. Deutschland ist so schön und ist so grün und es hat so viele verschiedene Landschaften. Und es ist vielleicht genau das nördliche Nachbarland, das man nicht so kennt, außer gerade Städte wie Hamburg, Berlin oder München. Einmal dort durchfahren, merken, wie gross das ist. Wir sind 3.500 Kilometer gefahren. Das war ein Erlebnis, ganz, ganz lässig. Ja.
Wirst du in Deutschland auch erkannt?
Nein.
Gar nicht?
Nein. Und das war auch angenehm, einmal 3 Wochen lang, bis auf ganz wenige Ausnahmen, einfach unerkannt durchs Leben zu gehen und selber ein bisschen die Leute beobachten. Das ist mal etwas Neues. Es ist nicht so, dass es mich stört in der deutschen Schweiz, aber manchmal ist es auch gut, wenn es nicht ist.
Ich habe viele Leute gehabt, die ich die Frage gestellt habe, wie ist es so, wenn du in Coop einkaufen gehst? Und viele haben mir nachher gesagt, du lass, das ist absolut null Problem. Jetzt bei dir ist das irgendwie ein bisschen anders, oder? Weil du ja die Herzen angesprochen hast mit dem Happy Day, dass man so den guten Vater Röbi erkannt.
Also, Keeper da, der Greenkeeper draußen, der Gras gemäht hat, hat mich aber gerade begrüßt mit Heu Röbi.
Und der hat, von euch gewusst?
Ich glaube, der hat von euch gewusst.
Nein, hat mich einfach erkannt.
Und der hat Freude gehabt. Und es kommt ja so viel Freude zu mir zurück, nachdem ich die Sendungen gemacht habe. Da kann man nicht dagegen sein. Und es ist, je weiter ich von Zürich weggegangen, desto intensiver ist es. Also, in Zürich schaut niemand um, wenn ein Promi rumläuft. In meinem Quartier sowieso nicht, weil da kennen sie mich schon. Aber wenn ich auf Glarus gegangen, dann ist mal in einem Laden auch schon einfach plötzlich Ruhe gewesen, wenn ich reingekommen bin. Da habe ich gesagt, hey Leute, schnaufen, ist nichts passiert. Und das ist immer wieder lustig und immer wieder auch bereichernd, finde ich.
Röbi Koller, ganz recht herzlich, dass du zu Aktiv Radio gekommen bist. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner neuen Tournee und wir werden das selbstverständlich von uns auch verfolgen.
Danke vielmals, merci.
Aktiv Radio Interview.